Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EuroFH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EuroFH. Die heutige Folge ist irgendwie ein Podcast über Podcasts, also zumindest für mich. Denn wenn ich mich mit dem heutigen Thema, nämlich dem Thema True Crime, befasse, dann in meiner Freizeit und zwar durch das Hören von Podcasts. Aber wie immer wollen wir das Thema natürlich wissenschaftlich angehen und nicht auf meine Erfahrungen zurückgreifen. Und wir wollen natürlich auch durch die Brille der Psychologie schauen. Und das wie immer, wie ihr es von uns schon kennt, kurz, knapp und auf den Punkt für euch zusammengefasst. Das mache ich natürlich nicht alleine. Dafür ist heute Deborah von Haxhausen bei mir. Deborah ist studierte Psychologin, gerade mit dem Studium fertig. Und dem True Crime, der Erfolgsgeschichte dieses Formats und wer es eigentlich aus welchen Gründen konsumiert, das hat sie sich ausführlich in ihrer Masterthesis angeschaut, könnte sich sogar auch vorstellen, ihre Doktorthesis dazu zu schreiben. Also, warum höre ich True Crime Podcasts? Im Grunde hat sie sich dem Thema gewidmet. Das Thema True Crime war für sie ganz persönlich interessant, da sie sich viel mit Psychopathie und der Analyse von Körpersprache im Allgemeinen, aber auch bei Serienmördern im Speziellen befasst hat und sich dann immer wieder gefragt hat, warum finde ich das eigentlich so spannend? Und ich bin schon ganz auf die Antwort gespannt, aber jetzt erstmal hallo Deborah, schön, dass du da bist.
Hallo Franzi, vielen Dank für die Einladung.
Du hast dich ja, wie gerade schon angesprochen, intensiv mit dem Thema True Crime auseinandergesetzt. Das klingt ja jetzt erstmal, ich habe es gerade auch schon angedeutet, nicht so psychologisch. Erzähl mal bitte, was ganz genau war denn deine Forschungsfrage?
Ja, also im Grunde wollte ich herausfinden, ob das Interesse an dem Thema True Crime mit bestimmten Personen oder Persönlichkeitsmerkmalen einhergeht. Also, ob vor allem Frauen oder Männer oder jüngere oder ältere Personen besonders an dem Thema interessiert sind oder ob sich zum Beispiel eher empathische oder weniger empathische Personen mit True Crime befassen. Ja, und deshalb ergab sich für mich die Forschungsfrage, welche Persönlichkeitseigenschaften den Konsum von True Crime begünstigen und welche Rolle dabei das Geschlecht und das Alter spielen.
Okay, wir kommen gleich nochmal im Detail darauf natürlich. Aber wie hast du denn True Crime erstmal definiert, so dass man damit auch wissenschaftlich arbeiten kann? Also es ist ja immer der Grundsatz jeder wissenschaftlichen Arbeit, die Themen dann auch zu operationalisieren.
Ja, also kurz gefasst ist True Crime erstmal die Erzählung eines wahren Verbrechens, beziehungsweise eine Geschichte, die Details eines wahren Verbrechens enthält. Diese Erzählung kann zum Beispiel im Buch- oder Filmformat sein oder, wie es inzwischen besonders beliebt ist, in Form eines Podcasts, wie du ja auch eingangs schon erwähnt hast,
genau.
Oder als Dokumentation bei bekannten Streaming-Anbietern wie Netflix. Und diese tatsächlichen Kriminalfälle werden dann auf kreative Weise für das Publikum aufbereitet, zum Beispiel durch dramatisierende Elemente, spannungsgeladene Musik oder so. Mhm. Und der Fokus liegt meist auf der Psyche des Mörders, auf seiner Biografie und der Motivation für seine Taten. Die Netflix-Serie Dahmer zum Beispiel, in der das Leben und Töten des berüchtigten Serienmörders Jeffrey Dahmer sehr detailreich dargestellt wird, zählt übrigens zu den erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt.
Spannend, das hätte ich jetzt von Netflix nicht erwartet. Aber das Spektrum, was du gerade aufgemacht hast, also von Podcast über Serie, das ist alles True Crime sozusagen. Und das Medium ist erstmal egal dabei, richtig?
Ja, genau, das zählt alles zu True Crime und es gibt halt noch mehr. Es gibt die Podcasts, wie schon gesagt, aber es gibt auch zum Beispiel sogenannten True Crime Communities, die es zum Beispiel auf Facebook oder so gibt und dort werden häufig auch aktuelle Vermisstenfälle thematisiert. Das gehört auch auf jeden Fall mit zum True Crime Genre. In diesen Communities werden die Zuhörer oder Forummitglieder zur aktiven Hilfe aufgerufen und diese beteiligen sich dann quasi an der Verbrecherjagd. Und dies trifft zum Beispiel auch auf das eher unbekannte Format der True Crime Events zu. Hier in Deutschland gibt es zum Beispiel den Crime Day. Das ist eine richtige Tagung zum Thema True Crime mit verschiedenen Bühnen und der Möglichkeit, sich Vorträge bekannter Autorinnen und Autoren anzuhören. Zum Beispiel war letztes Mal Charlotte Link dabei. Oder an Talkrunden mit Podcastern, Psychiatern und Rechtsmedizinern teilzunehmen. Mhm. Und natürlich werden auch hier aktuelle Fälle thematisiert. Und noch was ganz Spannendes, was man eigentlich gar nicht so denkt. Ein sehr bekanntes True-Crime-Format ist Aktenzeichen XY. Ah. Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen oder irgendwie zumindest davon gehört.
Ja, stimmt.
Mhm. Diese Fahndungssendung gibt es schon seit 1967 und in über 500 Sendungen wurden schon fast 5000 Fälle behandelt.
Krass, also das Öffentlich-Rechtliche ist schon von Anfang an mit dabei sozusagen.
Ganz genau.
Okay, jetzt lass uns aber mal wieder zurückgehen auf das, was du untersucht hast. Du hast ja schon angedeutet, du hast dich auf Persönlichkeitsmerkmale spezialisiert. Und zwar hattest du Empathie gerade schon gesagt. Jetzt weiß ich aber aus den Vorgesprächen, die wir hatten, dass du auch nach Sensation Seeking geguckt hast. Warum hast du dir denn genau diese beiden Merkmale angeschaut? Oder warum hast du genau da Zusammenhänge zwischen dem True-Crime-Konsum und diesen Merkmalen vermutet?
Zunächst habe ich mir die Frage gestellt, warum interessieren uns bestimmte Medien? Und was bringt uns dazu, diese regelmäßig wieder zu konsumieren? Dazu habe ich also als erstes einen Blick in die Medienpsychologie geworfen und bin dort auch schnell fündig geworden. Denn die Persönlichkeitsmerkmale Empathie und Sensation Seeking sind die Merkmale, die eine große Rolle bei der Wahl der Medien spielen. Ja, und parallel dazu habe ich die Literatur dazu durchsucht, welche Persönlichkeitsmerkmale bislang schon im True-Crime-Kontext gefunden wurden. Und auch dort bin ich auf die Merkmale Empathie und Sensation Seeking gestoßen. Allerdings beziehen sich die Einschätzungen hauptsächlich auf Vermutungen, die in Interviews zum Thema von Experten geäußert wurden.
Okay.
Tatsächliche wissenschaftliche Studien existieren kaum.
Also bist du sozusagen ein bisschen Vorreiter auch mit deiner Studie gewesen.
Ja, genau.
Sehr cool. Dann interessiert mich jetzt natürlich, was genau hast du herausgefunden?
Ja, eine Menge. Also.
Klar.
Erstmal bezogen auf die Medienpsychologie zeigt sich, dass wir mit verschiedenen Medien bestimmte Emotionen verbinden. Und deshalb wählen wir Medien dann entsprechend, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Zum Beispiel nutzen wir Medien zur Stimmungsregulation oder zur Bedürfnisbefriedigung. Und die Wahl des Mediums und auch die Wirkung, die dieses Medium auf uns hat, sind uns dabei nicht unbedingt bewusst.
Mhm.
Ganz spannend ist hier übrigens, dass wir oft Medien wählen, wo sich positive und negative Gefühle in kurzer Zeit abwechseln und so bei uns eine emotionale Achterbahn der Gefühle auslösen.
Okay, also der Klassiker, ich höre jetzt irgendwie Musik, die mich noch schlechter gelaunt macht, gilt sozusagen für alle Medien oder eben auch genau das Gegenteil. Mann, ich brauche jetzt mal so einen Energy Booster und suche mir meinen Song oder irgendwie genau meinen Lebenspodcast oder so. Das ist nicht nur sozusagen gefühlsmäßig, sondern das ist die Grundlage deiner Untersuchung tatsächlich.
Ganz genau. Und ja, wie bereits erwähnt, werden Medien halt auch zur Bedürfnisbefriedigung gewählt. Und hier kommt dann das Merkmal Sensation Seeking zum Tragen. Denn Sensation Seeking beschreibt das Bedürfnis nach einem Kick oder Nervenkitzel.
Mhm, okay.
Um dieses Bedürfnis zu befriedigen, gehen Menschen wirklich große Risiken ein, bevorzugen zum Beispiel gefährliche Sportarten und geben sich im Grunde allem hin, was aufregend ist. Zum Beispiel sexuelle Praktiken, Drogen oder einfach wilde Partys. Wenn ich jetzt aber im Alltag nicht so die Möglichkeit habe, diesem Bedürfnis tatsächlich nachzugehen, was ja oft so ist, ne?
Ja, würde ich jetzt mal unterschreiben, ja.
Dann suche ich mir einen Ersatz. Ja,
okay.
Und dann kommen wieder die Medien und True Crime ins Spiel,
ja.
Denn gewalthaltige und angsterzeugende Medien können durchaus dieses Bedürfnis nach einem Nervenkitzel befriedigen.
Mhm. Okay, das heißt, diesen Zusammenhang, den hast du auch tatsächlich gefunden und den hast du für dich sozusagen validiert.
Richtig, genau.
Okay.
Und wenn wir jetzt noch einen Blick auf die Empathie werfen.
Unbedingt, bitte.
Ja, das Ganze ist nicht ganz so einfach, ist etwas komplizierter als bei Sensation Seeking. Denn ja, also erstmal zunächst, Empathie ist definiert als Einfühlungsvermögen und wichtige Eigenschaft, um andere Menschen zu verstehen. Im Kontext der Mediennutzung sieht das dann allerdings so aus, dass wir uns quasi in den Zustand der Medienfigur versetzen und deren emotionalen Zustand nachvollziehen oder auch nachempfinden können.
Mhm.
Generell tragen Gefühle von Empathie zu einem insgesamt besseren Medienerleben bei. Aber betrachtet man diese Fähigkeit nun bezogen auf das Thema True Crime, bedeutet dies, dass wir uns in die Opfer und auch in die Täter und deren Emotionen einfühlen können. Man sollte hier ja eigentlich eher annehmen, dass wir uns von diesen Gefühlen distanzieren möchten. Und das ist generell auch möglich, denn Empathie im Medienkontext fällt deutlich geringer aus. Aber grundsätzlich wird es hier entsprechend kompliziert, denn einerseits zeigt sich halt, dass Empathie das Medienerleben steigert. Andererseits zeigt sich aber auch, dass gerade empathische Personen True Crime Themen meiden sollten. Und das zum Beispiel auch bei der Verbrecherjagd im Internet, bei diesen eben, was ich eben schon gesagt habe, bei den True Crime Communities, wenig empathisch vorgegangen wird. Also es lagen insgesamt sehr widersprüchliche Erkenntnisse vor.
Zum Thema Empathie.
Korrekt.
Okay, jetzt ist ja Empathie auch immer etwas, was man mit
sich, ich sag mal, sehr oberflächlich oder küchenpsychologisch mit Geschlecht in Verbindung bringt. Man sagt ja häufig, Frauen sind empathischer, mal so dahingesagt. Jetzt hast du eben genau vorhin auch gesagt, dass du dir diesen Zusammenhang von Geschlecht, aber auch von Alter und dem Konsum von True Crime auch noch mal angeschaut hast. Deborah, was hast du dazu rausgefunden?
Ja, also Frauen sind tatsächlich besonders fasziniert von dem Thema. Und zwar haben verschiedene Studien gezeigt, dass in True Crime Podcasts 73 beziehungsweise 93% der Hörerschaft weiblich ist und dass 69% der Frauen die Podcasts während der Hausarbeit hören. Ja, total spannend.
Da macht man sich sein Leben spannend, wenn es gerade am langweiligsten ist, sozusagen.
Richtig, ganz genau, ganz genau. Ja, aber auch in diesen True-Crime-Communities sind 80% der Mitglieder weiblich. Und ja, in der Literatur wird halt vermutet, dass Frauen aufgrund ihres empathischen Wesens so fasziniert sind, wie du eben schon gesagt hast. Mhm. Und sich besonders in die Opfer einfühlen, aber auch in die Straftäter hineinversetzen, um deren Motivation für ihre Taten nachzuvollziehen. Ja, und was das Alter betrifft, scheint das Interesse an True Crime mit dem Alter abzunehmen. In verschiedenen Umfragen hat sich nämlich gezeigt, dass das Alter der True Crime-Interessierten meist unter 35 Jahren lag.
Ah ja, auch spannend. Kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen, ob sich der Altersunterschied auch auf den Konsum von Krimis oder Thriller auswirkt?
Also grundsätzlich kann ich erstmal was zum Geschlecht sagen. Frauen konsumieren häufiger, wie gesagt, True Crime Podcasts, lesen mehr True Crime Bücher, sind häufiger Mitglieder in True Crime Communities und besuchen mehr die True Crime Events. Männer sind hingegen die, die sich gerne dem Filmformat widmen. Männer suchen den Nervenkitzel und schauen von Sensationslust getrieben quasi die eher gewalthaltigen, blutigen Darstellungen in Filmen oder Dokumentationen. Mhm. Und das betrifft vor allem Männer, bei denen das Sensationsbedürfnis besonders ausgeprägt ist. Die schauen halt lieber Horrorfilme oder so, besonders extreme Darstellungen halt. Okay. Aber auch bei dem Konsum von Büchern zeigen sich Unterschiede, denn Frauen sind, wie gesagt, besonders von True-Crime-Inhalten angetan und Männer fühlen sich zu kriegsbasierten, gewalthaltigen Inhalten hingezogen. Soweit die Theorie. Altersunterschiede könnte ich hier in diesem Zusammenhang jetzt gar nicht so konkret sagen.
Okay. Gut, es bleibt also ein spannendes Forschungsfeld. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, Sensation-Seeking, Geschlechterunterschiede, da konntest du sozusagen deutlich bestätigen, was in der Forschung schon vermutet wurde. Aber bei Empathie, da waren die Ergebnisse besonders vielfältig und irgendwie nicht so eindeutig. Wie müsste man denn deiner Ansicht nach diese Zusammenhänge jetzt sinnvoll untersuchen, um damit psychologisch auch weiterzukommen?
Also was jetzt das Merkmal Sensation Seeking betrifft, gibt es ein paar Einschränkungen hinsichtlich des Messinstruments. Und zwar ist das zwar das gängigste zur Erfassung von Sensation Seeking, aber leider auch hinsichtlich der Fragen etwas veraltet und ungenau. Mhm. Und auch was die Antwortmöglichkeiten betrifft, zu starr. Da könnte schon mal ein anderes Messinstrument Abhilfe schaffen. Zudem zeigte sich, dass die Stichprobe meiner Studie, also die Menge aller Personen, die an meiner Umfrage teilgenommen haben, nicht unbedingt zu den Sensation Seekern gehört. Denn der Mittelwert für Sensation Seeking lag etwas unter dem Durchschnitt.
Oh.
So, bezogen auf Empathie scheint es so, dass das Einfühlungsvermögen wenig Relevanz für den Konsum von True Crime hat, denn sämtliche Ergebnisse zeigen keine relevanten Zusammenhänge von True Crime, obwohl die Stichprobe meiner Studie überdurchschnittlich empathisch war. Aber, jetzt kommt das große Aber, denn an dieser Stelle muss ich einmal darauf hinweisen, dass Empathie, wenn sie als Selbsteinschätzung erfasst wird, so wie ich das in meiner Umfrage getan habe, besonders von Frauen überschätzt wird. Ja, also Frauen schätzen sich selbst als empathischer ein, als sie eigentlich sind. Fand ich total spannend.
Mhm.
Denn in Experimenten, wo tatsächlich wahrgenommene Empathie erfasst werden kann, ergeben sich kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ja, und da der Frauenanteil in meiner Studie leider mit 85% besonders hoch war, ist es halt fraglich, wie empathisch die Stichprobe nun wäre, wenn man das Ganze als Experiment erfasst hätte.
Mhm.
Also zusammengefasst kann man sagen, dass die Ergebnisse zur Empathie nicht ganz aussagekräftig sind, aufgrund dessen, dass Frauen sich als empathischer einschätzen, als sie in Wirklichkeit sind. Aber auch hier nochmal, ich habe in meiner Recherche noch andere Aspekte oder Zusammenhänge gefunden, die den Konsum von True-Crime-Medien begünstigen könnten und wo auch Empathie manchmal eine Rolle noch mitspielt. Zum Beispiel das Thema Angst bzw. Angstbewältigung und Trauma. Denn scheinbar werden selbsterlebte Bedrohungen mittels gewalthaltiger Medien zwar wohl dosiert, aber dazu genutzt, die eigenen Erfahrungen zu verarbeiten. Auch ein total spannender Ansatz für zukünftige Forschung, finde ich.
Super spannend. Und was du gesagt hast, leitet auch perfekt auf meine nächste Frage über. Nämlich die Frage, welchen Mehrwert du jetzt als Psychologin aus deinen Ergebnissen und natürlich auch den Studien, die du dazu schon gelesen hast, zum Thema True Crime ziehst. Wie kann uns denn das Wissen weiterhelfen?
Also was ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, ist halt, dass das Genre auch einige Probleme mit sich bringt. Unter anderem die Kommerzialisierung der Verbrechen zu Unterhaltungszwecken und dass damit einhergehend in die Privatsphäre der Familien von den Opfern und den Tätern eingedrungen wird. Mhm. Ja, und außerdem, was ich auch eingangs schon mal gesagt habe, das wenig einfühlsame Vorgehen der selbsternannten Detektive im Internet, die mit massenhaft Spekulationen eindeutig Grenzen überschreiten. Mhm. Ja, und dann ist noch ein Problem die Identifikation mit den Medienfiguren und die Übernahme zweifelhafter Werte, was insbesondere für die True-Crime-Communities relevant ist. Dort gibt es nämlich nicht nur die, die an dem Thema als solches interessiert sind, sondern auch den Dark-Fandom. Und dieser Dark-Fandom verehrt die Täter und ihre Verbrechen und findet Ausreden für ihre Taten. Und das mischt sich leider so, dass hier Grauzonen entstehen, wo dann quasi die, die sorgfältig auf Angemessenheit achten, sich mit denen mischen, die moralisch nicht mehr einwandfrei handeln. Also ich denke, zukünftige Forschung sollte definitiv auch in diese Richtung schauen und möglichst auch nach Lösungen suchen. Ja.
Hast du also sozusagen im Blumenstrauß der Diskussion noch mehr Fragen aufgeworfen, wo man weiterforschen kann.
Korrekt.
Als du vielleicht am Anfang aufgemacht hast und dir vielleicht auch erwartet hast an der Stelle. Super spannend und genau so soll ja Forschung auch sein.
Ja, genau.
Was mich natürlich jetzt aber brennend interessiert, ist, du hast, oder ich habe eingangs über dich gesagt, du hast dich auch damit befasst, weil du dich selbst gefragt hast, warum finde ich die True Crime Podcasts eigentlich so spannend? Jetzt interessiert mich sozusagen abschließend in der letzten Frage, bevor wir in die wichtigsten drei Punkte dieses Podcasts gehen, die Frage: Hast du diese Frage für dich abschließend klären können? Weißt du jetzt, warum dich das True Crime so interessiert?
Ja, also ich konnte das für mich in Anteilen beantworten, sagen wir mal. Einerseits konnte ich einige Fragen für mich klären. Andererseits, wie du eben schon gesagt hast, sind Fragen hinzugekommen. Mhm. Also ich denke inzwischen, dass es eine Vielzahl von Gründen gibt, die uns dazu bringen, sich dem Thema True Crime zu widmen. Ich habe in meiner Arbeit unter anderem auch Gründe für den Konsum abgefragt und ich glaube, diese zusammen mit den Ergebnissen anderer Autoren könnte man gut für weitere Studien nutzen, um zu schauen, wie relevant diese tatsächlich auch für den Konsum sind. Häufig genannt wurde unter anderem Interesse, Eskapismus und die Wahrheitssuche. Die Antwort, die auf mich am ehesten zutrifft, ist der Punkt Wahrheitssuche. Diese lässt sich nämlich im Zusammenhang mit einem generell sehr ausgeprägten psychologischen Interesse sehen und ist besonders für das Profiling interessant. Denn Profiling beschreibt die Erstellung eines Gesamtbilds einer Persönlichkeit und ermöglicht so Einblicke in die Psyche der Täter. Und so können die Taten dann halt besser nachvollzogen werden. Also letztlich denke ich, dass das Thema sehr komplex ist und nicht in einer Studie abgehandelt werden kann. Aber vielleicht ergibt sich für mich ja zukünftig die Möglichkeit, die Recherche auszuweiten und neue Erkenntnisse zu liefern. Mal schauen.
Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Glück und Erfolg.
Danke.
Entlasse dich natürlich jetzt aber nicht aus dem Podcast ohne den von mir schon angeteaserten schwierigsten Teil für die Gäste hier, nämlich die für das Lernen so wichtige Kurzzusammenfassung. Also dein Thema und was du zu unseren Zuhörenden gerne mitgeben möchtest, bitte in drei kurzen Punkten, liebe Deborah.
Also, True Crime ist halt die Darstellung von wahren Verbrechen im Erzähl- oder Geschichtenformat. Dabei sollte man einfach nicht vergessen, dass es sich um echte Kriminalfälle und um echte Menschen handelt. Und True Crime ist zwar spannend, aber doch auch logischerweise negativ behaftet und deshalb sollten wir uns zwischendurch vielleicht auch immer mal wieder positiven Themen widmen. Denn die Auswirkungen, die der regelmäßige Konsum auf uns hat, sind bislang noch nicht erforscht. Mhm.
Fertig?
Ja.
Super gut. Das war sehr knapp und präzise. So schnell kann man bei PsychKnowledge was Neues lernen. Herzlichen Dank, Deborah, dass du deine Ergebnisse mit uns geteilt hast und mir auch Einblicke gegeben hast zur weiteren Beforschung dieses Themas. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Durchhaltevermögen für die weitere Forschung, ob zu diesem oder zu anderen Thema und natürlich weiterhin ganz, ganz viel Spaß an der Psychologie. Danke, dass du heute hier warst und ja, bis bald hoffentlich mal.
Vielen Dank, Franzi. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.
Und dann an dieser Stelle wie immer meine abschließenden Worte. Wenn ihr auch mal mit mir in das Gespräch kommen wollt zu einem Thema eurer Wahl, dann lasst uns gerne eine Notiz da. Alles Liebe und bis bald bei PsychKnowledge.